What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und begrüße heute einen Gründer und CEO, der seine Agentur schon vor über 20 Jahren nach dem permanenten Wandel benannt hat und damit der perfekte Gesprächspartner ist, um mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Was ich vor allem so beeindruckend finde an deinem Lebenslauf, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ist, er ist recht kurz. Das ist irgendwie selten geworden. Das finde ich faszinierend und sehr positiv, denn du hast Abi gemacht, du hast ein Studium zum Diplom Kommunikationsdesigner in Kiel abgeschlossen und danach hast du dich einfach direkt mit deinem Partner Heinrich Paravicini selbstständig gemacht und die Agentur Mutabor gegründet. Und Mutabor, für all die, die es nicht wissen, die mit dir zu tun haben, wissen es natürlich, aber für alle anderen, Mutabor ist lateinisch und steht für Ich werde mich verwandeln. Also auf Englisch habt ihr das jetzt ja auch auf eurer Website I'm going to change übersetzt. Und im Zusammenhang mit der Transformation der Agenturbranche und überhaupt des Marketings und der Markenführung finde ich das einen unglaublich starken Namen, ein super starkes und sehr passendes Motto. Und genau, deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Und ich sag mal so, die Umstände sind ja auch besondere, in denen wir uns gerade befinden. Die Branche befindet sich durch die Corona-Pandemie ja in einer besonders schwierigen Situation. Viele haben Kurzarbeit angemeldet, viele haben auch wirtschaftliche Sorgen, schauen sich teilweise sogar nach interessierten Käufern in der Agenturbranche um. Also ich glaube, wir werden auch noch große Veränderungen in unserem Markt beobachten in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren.
Da
vielleicht mal so die Eingangsphase. Glaubst du, dass das jetzt Beschleuniger und Katalysator der Transformation unserer Branche ist?
Also ich bin, du hast es ja gerade zu Anfang schon so schön gesagt, ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren im Business und demzufolge habe ich auch jetzt mit der Corona-Krise drei Krisen miterlebt. Also einmal die Platzen der Dotcom-Blase, das war gleich in unserer Gründungsphase, war für uns auch früh in den Gründungszeiten ein Weckruf, dass man eben die Zahlenseite und die Planungsseite im Griff haben muss. Und dann die Lehman-Pleite, wo wir damals aber in einer zufällig günstigen Konstellation unterwegs waren, die eigentlich gar nicht so sehr gespürt haben. Und jetzt eben die Corona-Krise und im Grunde genommen haben alle drei Krisen auf die gleiche Art und Weise auf unsere Branche eingewirkt, nämlich als extreme Beschleuniger von Prozessen, die eigentlich vorher schon sichtbar waren, die aber vielleicht natürlich nicht in der Geschwindigkeit verfolgt werden, weil es natürlich die berühmte Trägheit der Masse gibt oder auch eben noch altes Geschäft, das gut funktioniert und man sich dementsprechend nicht so schnell bewegt, wie man sich vielleicht eigentlich bewegen sollte oder wie sich auch andere Marktteilnehmer bewegen. Und so nehme ich jetzt eben auch diese Krise als extremen Beschleuniger wahr, gerade für das ganze Thema digitale Formate, digitale Kommunikation, weil wir alle gezwungen sind, im Homeoffice uns auch mit neuen Formen der Kommunikation auseinanderzusetzen. Und das öffnet natürlich unsere Bewertung von solchen Kommunikationsformaten. Und das hat einen riesen Impact auf die Art und Weise, wie wir, glaube ich, in Zukunft agieren werden. Beispiel Reisen. Also wenn ich darüber nachdenke, wie wird in Zukunft meine Reisetätigkeit aussehen? Und ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit an Flughäfen verbracht und Flüge verpasst und Mietautos zu Schrott gefahren und so weiter. Dann glaube ich, werde ich und werden auch andere zukünftig sehr viel genauer darüber nachdenken, macht das jetzt überhaupt Sinn, dahin zu fahren und sich live zu sehen oder ist nicht beispielsweise eine Telefonkonferenz von zu Hause der viel effizientere Weg, auch wenn man nun mal überlegt, wie viel Zeit man investiert, unabhängig von den Ressourcen und von dem Fußabdruck, den man auch hinterlässt, wenn man so viel reist. Also von daher sehe ich diese Krise als gigantischen Beschleuniger und Katalysator, Dinge ein bisschen nachhaltiger zu betrachten, als wir es vorher getan haben.
Ja, und wie du auch eben gesagt hast, ne, so einen richtigen Effizienzschub, einfach mal so eingespielte Prozesse zu hinterfragen und nicht nur im Sinne des Produkts kreativ zu sein, sondern auch in der Art, wie man Projekte bearbeitet, wie man sich irgendwie mit Kunden und anderen Kooperationspartnern austauscht. Ne? Also einfach, ich finde, das merkt man auch in den Meetings, die man hat oder in Präsentationen oder auch sogar in digitalen Pitches. Es ist natürlich sehr viel sachorientierter so über die digitalen Plattformen, als wenn man jetzt irgendwie zusammen so emotionales Bonding in einem Raum macht. Aber irgendwie kommen alle schneller zum Punkt. Es wird viel schneller auch, werden Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, wenn wir uns ein Stück davon erhalten können, dann ist auch viel für die Transformation geschaffen, weil am Ende braucht die ja auch Mut und Klarheit und Schnelligkeit, ne? Weil sonst irgendwie bist du irgendwie immer hinter der Welle. Also ich glaube, das ist zumindest so eine Einstellung, die wir aus dieser Zeit super gut mitnehmen können.
Absolut. Ich hatte letzte Woche noch, gab es eine ADC-Session, Kommunikation im Raum mit über 40 Teilnehmern und der einladende Fachbereichsleiter, der Cedric, hat dann die ganze Zeit gesagt, ja, wir können ja in so einer großen Runde gar nicht diskutieren, das wird ja nicht funktionieren hier im Call. Und am Ende haben wir dann bis 22:30 nachts zusammen mit 40 Leuten diskutiert. Und das hat wunderbar funktioniert, meiner Meinung nach sogar fast besser, als wenn jetzt 20 Leute an einer langen Tafel sitzen oder in einem Konferenzraum, weil alles eben sehr viel disziplinierter abgeht, man genau hinhört, man auch merkt, dass die Leute, bevor sie anfangen zu faseln, sich genau überlegen, was eigentlich ihr Beitrag ist und was sie zu sagen haben. Und ich glaube, am Ende, also das Follow-up dieser Session ist schon geplant. Also am Ende haben da alle unglaublich was mitgenommen und, glaube ich, auch unglaublich viel gelernt. Und ja, man hat so gemerkt, wie quasi im Call sich das ganze Setting im Sinne von, ah, ist alles so blöd, hinzu, ist eigentlich eine super Form, sich mal auszutauschen. So wie wir diesen Move gemacht haben. Da
kommt viel mehr zum Kern der Dinge. Ja, finde ich auch.
Total super.
Glaubst du denn, wenn du jetzt mal so die letzten Monate und vielleicht auch Jahre in der Branche betrachtest, dass wir das bisher vielleicht auch zu wenig revolutionär angegangen sind, das Thema? Also Menschen neigen ja dazu, Veränderungen erstmal blöd zu finden, ne? Oder sich, wie du auch gesagt hast, solange das Kerngeschäft irgendwie noch sich mit einem Fuß in der alten Welt befindet, besteht nicht so richtig die Notwendigkeit, Dinge neu zu denken. Zumindest war mein Eindruck häufig, dass man eher so evolutionäre kleine Schritte macht und sagt, hier mal so ein bisschen, da stellen wir jetzt nochmal jemanden mit einer neuen Kompetenz ein. Aber wenn man sich mal so Transformationen von anderen Branchen, also von der CD zu Spotify anguckt, dann ist ja sehr viel mehr passiert auf dem Weg dieser Branche. Glaubst du, dass wir mehr revolutionäres Denken brauchen dabei?
Ja, ich sag mal, ich bin jetzt kein VWL oder Gesellschaftsentwickler, aber ich teile schon das, was auch viele gerade sagen, dass wir in Europa natürlich die ganze digitale Transformation verschlafen haben. Und das spüren wir halt jetzt. Ne? Wir sind eben nicht in der Lage, mal eben eine App zu entwickeln, die das Thema Bewegungsschemen in Europa, Kontaktthemen irgendwie von heute auf morgen löst, sondern haben da sehr, sehr lange Anlauf- und Lernkurven und haben auch teilweise nicht die Bereitschaft, auf solche Produkte zu gehen. Also wir sind da, glaube ich, nach wie vor extrem langsam. Ich sehe es halt bei meinen Kindern auch in der Schule. Denke, dass wir auch da nicht die richtigen Grundlagen schaffen in unserer Gesellschaft. Also
wie alt sind deine Kinder?
Meine Kinder sind 13, 9, Bo hatte gerade Geburtstag, 5 und 3,5.
Also wow, zwei sind die ganze Bandbreite sind, im Homeschooling.
2,5 sind da weniger betroffen, 2 sind halt in der Schule und da sieht man eben auch, dass wir da ganz viel Aufholbedarf haben in Deutschland und ich hoffe, dass das auch ein Weckruf war für uns alle eigentlich, das Thema Ausbildung breiter anzulegen und eben das Thema Digitalisierung als ein riesen Megatrend, den dürfen wir in der Bildung und Ausbildung nicht so vernachlässigen, weil das halt ein Riesentreiber ist.
Das ist ein gutes Stichwort, was du auch gerade gesagt hast, Stichwort Megatrend. Ich glaube, du bist ja auch ein großer Fan davon, dass man sich bei der eigenen Transformation grundsätzlich auch da an den Megatrends orientieren sollte. Magst du das mal ein bisschen erklären? Welche gehören für dich dazu und was bedeutet das, Ausrichtung an Megatrends?
Also wir entwickeln die ja nicht selber, sondern wir arbeiten da natürlich mit entsprechenden Experten zusammen. als einen Experten, möchte ich gerne das Zukunftsinstitut nennen, mit der Website, die auf ihrer Website die Megatrends sehr, sehr gut und wie ich finde auch sehr verständlich darstellen und aufbereiten und zur Verfügung stellen. Und wir kommen halt immer wieder in unserer Arbeit, also in der Entwicklung von Marken, in der Positionierung von Unternehmen, auf diese Megatrends zurück, weil sie letztendlich eben die langfristigen Leitplanken sind, an denen sich Unternehmen ausrichten. Digitalisierung haben wir in Europa immer noch nicht so richtig bewältigt, also wir sind immer noch dabei. Das Thema Nachhaltigkeit war natürlich gerade in den letzten 12 Monaten bei unseren Kunden ein Riesenthema. Wir machen sehr viel Automotive. Wir sind im Messebereich. Da ist halt das ganze Thema Elektroauto, Infrastrukturwandel ist natürlich da, sind da Riesenthemen, die natürlich auch in der Kommunikation, in der Übersetzung von Kommunikation, aber auch in der Positionierung von Marken natürlich eine riesengroße Rolle spielen. Und wo wir auch sehen, wie im Markt sich eben die Unternehmen auf diese Megatrends einstellen. Manchmal fragt man sich, warum die eigentlich so lange brauchen, weil diese Megatrends sind lange bekannt und das sind auch langfristig wirkende, also auch wenn wir jetzt in der Pandemie sehen, dass wir auf einmal wieder besser atmen können und wir Städte wieder erkennen können, sozusagen aus dem Himmel. Das zeigt uns ja auf, woran wir eigentlich als Menschheit arbeiten müssen. Und von daher glauben wir eben ganz fest an diese Leitplanken Megatrends. Und die bedeuten eben auch, was im Daily Business von unserem Tun, das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt einen Riesentrend im Bereich Reporting, also das ganze Reporting von Unternehmen, Umweltberichte, Integrated Reporting. Das Thema Nachhaltigkeit eben auch in seiner Kommunikation abzubilden, ist ein Riesenthema. Das Thema Markenpositionierung in Richtung Nachhaltigkeit, Stichwort Fridays for Future, Involvement von Bürgerinteressen, neue Mobilität ist natürlich ein Riesenthema. Digital ist sicherlich der größte Treiber in unserer Branche, das muss ich euch nicht erklären. So, wir sehen auch, gerade letzte Woche war Jochen Senkel als einer der größten Spender der Branche ja auch mit einem großen Interview wieder in der Horizont und hat sich da nochmal ganz klar positioniert und zeigt ja auch auf, in welche Richtung eben Volkswagen investiert. Und da ist das Thema an erster Stelle, ist ausschließlich digital, andere Formate, andere Kooperationen. Er redet ja über Content-Kreatoren, also das Thema Globalisierung spielt natürlich da auch eine riesengroße Rolle. Also ich glaube, man kann immer sehr, sehr gut aus diesen Megatrends kommen und daraus Ableitungen für sein Business treffen. Da liegt man eigentlich nie verkehrt.
Glaubst du denn, dass das also mit Blick auf Kunden, ne, total nachvollziehbar, dass man sich überlegt, für die Automotive-Branche spielt natürlich irgendwie Nachhaltigkeit, Individualisierung, Digitalisierung, all diese Themen eine große Rolle. Würdest du sagen, dass auch jeder Agenturchef, Agenturinhaber, jedes Agenturmanagement sozusagen diese Megatrends genauso im Blick haben sollte und die eigene Agentur auch danach ausgerichtet transformieren sollte?
Also das ist eigentlich unsere Botschaft auch für andere Agenturmanager, das Thema Digitalisierung. Also wir sind stark gewachsen, wenn man jetzt in unsere Historie schaut, durch Kompetenzen, die wir uns sozusagen prozessual über Kunden, über bestimmte Entwicklungen, die unsere Kunden genommen haben, angeeignet haben. Erst seit 5 Jahren haben wir eigentlich strategisch Geschäftsfelder entwickelt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir sind erst seit 2,5 Jahren wirklich ganz bewusst in das Thema digital eingestiegen, haben mit Burkhard Müller dafür auch einen Kopf gewinnen können, der das bei uns im Hause betreibt und eben die entsprechende Expertise und Historie hat. Und dieser Bereich entwickelt sich halt total super. Wir denken gerade intensiv darüber nach, einen Expertisezweig zum Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln, also ähnlich wie wir das im Bereich digital gemacht haben, weil wir einfach sehen, dass das ein Riesenmarkt ist, der eben auch besondere Kompetenzen erfordert. Also wenn ich zum Beispiel als Unternehmen sage, ich folge jetzt der Nachhaltigkeitsagenda und stelle mich auch einem internationalen Nachhaltigkeitsreporting, dann muss ich alle meine Dienstleister, alle meine Prozesse entsprechend umstellen. Und das bedeutet auch was für Kommunikation. Beispielsweise, wenn ich auf Messen unterwegs bin, muss ich mich darum kümmern, dass mein Messestand klimaneutral abgebildet wird. Also ich muss alle Transporte verfolgen, ich muss nachhaltige Investments vorweisen, etc. Und das gilt ja sogar für das Betreiben von klassischer Kommunikation. Es gibt Anbieter, die eben ihre Serverfarmen nachhaltig betreiben, etc., etc. Also das sind eben Kompetenzen, die schüttelt man sich eben nicht aus der Hand, sondern das muss man eben nachhaltig planen und aufbauen. Und wir entwickeln eben aus diesen strategischen Geschäftsfeldern eben auch unseren USP. Wir kommen eben nicht über Kanalkompetenz, wie das vielleicht die Werbetreibenden tun, mit denen wir auch oft verwechselt werden, sondern wir kommen eben über Touchpoint-Kompetenz. Und das ist eben das Thema Marke. Und da gehört eben nicht nur Kommunikation dazu, sondern da gehören eben auch ganz viele andere Themen dazu, die ich gerade so zumindest mal gestriffen habe. Und von daher glauben wir ganz stark bei der Agenturentwicklung an das Verzahnen mit solchen Megatrends, weil das letztendlich auch Needs sind, über die Kunden früher oder später sozusagen stolpern und eben auch als Expertise brauchen.
Das heißt, das ist auch so eure Genese, eure Transformation, wenn man sich die letzten 20 Jahre jetzt mal anschaut, seid ihr ja, ich sag jetzt mal ganz klassisch, als, kann man sagen, Designagentur oder Agentur für Corporate Design Entwicklung gestartet, oder?
Ja, Heinrich sagt immer, ne, erst so Hotshop, also wir waren halt handwerklich extrem gut, weil wir als Studierende, wenn ich das erzähle, dann hört sich das immer so ein bisschen so an, als ob Opa vom Krieg erzählt, sage ich.
Ich habe ja gesagt, vor 20 Jahren
ist das nicht so schlimm. Aber als wir studiert haben, ist das Desktop-Publishing tatsächlich erst so richtig, hatte so seine Blütephase, auch als kreatives Instrument. Also wir haben dadurch, dass wir letztendlich nur am Rechner gearbeitet haben und gar nicht mehr mit der Hand, haben wir halt als Studierende einen, ich würde heute sagen, Wettbewerbsvorsprung gegenüber unseren Kommilitonen erarbeitet, der es uns ermöglicht hat, selber stark kommunikativ tätig zu sein. Wir haben damals eine Designzeitschrift an der Hochschule gegründet, die auch schon Mutabor hieß. Die haben wir deutschlandweit, europaweit mit Partnern auch weltweit vertrieben. Und so sind halt Unternehmen auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, was ist das? Das wollen wir auch gerne haben. Und so sind wir als Studierende eigentlich so nahtlos in so eine, ja, wie sagt man, in eine Agentur in der Schule, in einer Hochschule waren wir eigentlich. Und da hingen auch so einige Mitstudierende sozusagen mit uns in einem Raum gemeinsam ab. Und das war so ein Kulminationspunkt von Wissen, Austausch, Auseinandersetzung, auch immer wieder mit Softwareentwicklung. Und das ist eigentlich unsere DNA, dass wir eben gemerkt haben, wir müssen immer schauen, so war diese Hochschule auch aufgestellt mit seinen unterschiedlichen oder mit ihren unterschiedlichen Studiengängen, der Austausch mit unterschiedlichen Fachrichtungen, Produktdesign, Fotografie, damals an der Hochschule, Bildhauerei, freie Kunst, Architektur. Das fanden wir immer sehr inspirierend und das ist eigentlich bis heute so, nur dass wir aus dieser Inspiration eigentlich Fachbereiche entwickelt haben, weil die Kunden eben Fachleute suchen. So. Und diese Fachbereiche heißen bei uns heute eben Technologies, dahinter verbirgt sich der ganze Digitalbereich, UX, UI-Design das ganze Thema Web und App. Das Thema Architecture, dahinter verbindet sich wirkliche Architekturkompetenz, HUI-Planungsphasen, Baurecht, solche Themen, wo wir halt das Thema fliegende Bauten, also Messen, Retail, solche Themen machen. Das Thema Experience bildet halt alles ab, was im Bereich Messe und Events an Kompetenz gebraucht wird. Das ist vor allen Dingen eben die Kompetenz, international auf großen Plattformen eben zu agieren, in den Prozessen der Konzerne. Das ist also auch immer so Special Know-how. Und unsere Historie, das war das Thema Design, Brand Identity. Und das ist sicherlich ein Markt, der mittlerweile ein bisschen mehr Commodity ist. Ne? Da würde ich auch nicht sagen, dass wir da jetzt uns so wahnsinnig unterscheiden von der Brand-Kompetenz von Werbeagenturen oder anderen Designagenturen. Unser USP ist dann eher zu sagen, wir können dir die Fachbereiche Architecture, Digital, Strategie Experience mit anbieten und denken einfach holistischer, und unsere Brand-Designer greifen da eben auf Kollegen und Expertisen zurück, die vielleicht andere Agenturen, die nicht so breit aufgestellt sind, nicht zur Verfügung haben. Und das ist eigentlich unser USP. Und wir merken, dass das einfach im Business, in der Business-Anbahnung oder auch im Business-Aufbau bei Kunden einfach sehr, sehr gut funktioniert.
Und ihr habt euch ja auch, das hast du vorhin nochmal so angedeutet, ganz bewusst dafür entschieden, euch von dem Begriff Agentur zu distanzieren, ne? Du hast ja, ich glaube, ihr nennt euch House of Design and Transformation.
Ja, das ist
was
natürlich.
Was hat es damit auf sich? Ja. Also ist der Begriff Agentur bald tot? Weil tatsächlich habe ich das schon mehrfach auch diskutiert oder auch andere irgendwie anderen dabei zugehört, wie sie es diskutiert haben. Ist Agentur eigentlich der richtige Begriff? Weil eigentlich heißt es ja, man makelt, ne? Man ist sozusagen als Mittler zwischen zwei Welten, und das ist ja irgendwie so der Punkt, addiert das eigentlich was hinzu? Ist das ein Wertbeitrag und ist es überhaupt das, was wir tun? Insofern finde ich das total spannend, was ihr da gemacht habt.
Wir sehen das eigentlich genauso, wie du sagst. Also als Designer hat man auch viel mit Begriffsdefinitionen zu tun. Ne? Und das Thema eine Marke, was ist das eigentlich, etc. Also da können wir jetzt auch eine Stunde drüber reden. Beim Thema Agentur ist, warum sind wir da eigentlich so getrieben, uns von diesem Begriff zu distanzieren? Wir sehen halt ganz oft, dass eben Kunden mit dem Begriff Agentur eben genau das verbinden, dieses Makeln, ne? Wenn man mal schaut, wie der Begriff Agentur auch definiert ist, ne, da geht es halt um geschäftliche Vermittlung. Und das ist aber das, was...
Eigentlich schrecklich.
Und das ist aber auch genau das, was wir in Einkaufsprozessen spüren, wenn wir mit anderen Agenturen verglichen werden, dann geht es halt nur darum, wer macht diese geschäftliche Vermittlung am billigsten. So, das ist halt 0,0 unsere Positionierung, weil wir verkaufen halt Expertise und Kompetenz. Wir sind auch oft im Wettbewerb zu Unternehmensberatungen. Das Thema Marke übernehmen wir halt ganz oft an der Schnittstelle zwischen CEO und Marketing oder Markenverantwortlichen, und dann hängt man halt immer irgendwo zwischen der Geschäftsführung und den operativen Einheiten und hat eben auch sehr oft mit Unternehmensberatungen zu tun. Und da haben wir halt eben ganz oft eine Schnittstelle. Wir sehen uns da eben sehr viel stärker als Berater, weil wir eben auch mit einer extrem breiten Expertise da reingehen und eben nicht nur operativ umsetzen. Also wir machen eben nicht nur das Design, sondern wir gestalten ja den gesamten Prozess. Wir haben diese Touchpoint-Kompetenz. Wir denken von innen nach außen und solche Themen. Wir sind da wirklich eher als Beratende unterwegs. Und das ist eben in der deutschen oder europäischen Kultur mit dem Begriff Agentur irgendwie nicht übereinander zu bringen. Ich sage nur Bundesagentur für Arbeit.
Ja, schrecklich. Ja, absolut. Und es hat ja auch, wie du gesagt hast, es zeigt nicht unbedingt den Wertbeitrag, den man eben de facto doch leistet. Und es bringt dann immer stärker in die Rolle der ausführenden Werkbank, die ja auch super schnell ersetzbar wird, ne? Und sozusagen nicht das, das hat der Nathanael Sianta so schön in meiner letzten Folge gesagt, ja, dass man wirklich Teil des Business-Prozesses wird. Also das ist, glaube ich, da sagt er, es braucht diesen unbedingten Willen von Agenturen und Marketingabteilungen, Teil dieses Prozesses zu sein. Und ich glaube ganz stark daran, weil dann kommt man auch nicht in die Diskussion, kann ich das Budget jetzt ausgeben oder ist es das, weil es als erstes gestrichen wird, weil es nur Lametta am Baum ist, sondern es ist halt systemimmanent, ne? Und ich glaube auch, wenn man eher in dieser beratenden Funktion sehr viel früher in der Wertschöpfung ansetzt und wie du gesagt hast, auch auf C-Level berät, dann, ich glaube, das ist der große Vorteil, den Unternehmensberatungen tatsächlich haben, dass sie auch an ganz anderer Stelle einfliegen und da ihren Wertbeitrag viel, viel größer auch präsentieren können.
Oft ist es ja auch so bei einem klassischen Marken-Relaunch, dass die Unternehmen gar nicht wissen, was sie da eigentlich für ein Investment lostreten. Also es sind ja in der Regel bei großen Mittelständlern oder auch Konzernen sind das ja immer Millionen Investitionen. Und wenn Sie da den falschen Berater am Start haben, der eben gar nicht weiß, was man da für ein Budget eigentlich verantwortet, und man in einer späteren Projektphase dann darüber auf einmal stolpert und man hat vielleicht schon den Point of No Return überschritten und dann kommt auf einmal so ein Millioneninvest um die Ecke, das man vorher gar nicht gesehen hat, dann ist man natürlich in der Klemme. Deswegen sagen wir eben, es geht um eine Verantwortung auch für diese Investitionen. Und das kann man eben nur, wenn man eben eine Expertise hat oder ein Expertenteam, dass dieses Investment natürlich auch im Blick hat. Oder wenn wir jetzt im Bereich Messe-Event, das sind ja auch Millionen Investments. Wenn man die prozessual nicht sauber im Griff hat, dann entstehen eben wirklich große Schäden. Und das ist eben mit dem Austausch von dem Partner vom einen aufs andere Projekt mal eben nicht gemacht. So, das ist so das Thema. Das versuchen wir immer hochzuhalten, diese Fahne. Das wird auch von unseren Kunden größtenteils verstanden. Wir sehen es nur in der Geschäftsanbahnung eben, dass da eben nach wie vor oft die Mentalität ist, ich nehme einen anderen Partner. Wir haben neues Management, jetzt nehmen wir mal neue Partner. Das ist ja so der erste und wie ich finde immer billigste Reflex, den es in unserer Branche so gibt. Völlig, also für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Aber da versuchen wir uns eben zu differenzieren und eben auch sichtbar zu machen, was ist denn eigentlich dieses Fachwissen, was wir einbringen, was sind eigentlich die Kostenvorteile auch von diesem Fachwissen und warum braucht es auch dieses Fachwissen? Und deswegen eben nicht mehr der Begriff Agentur, sondern wir verstehen uns eben, also erstens haben wir mit dem König-Kontor so ein Haus, ne? Also wir sagen ja, aber unsere Inspiration ist eher so dieses Software-Haus, also so Solution-Haus, viele Kompetenzen unter einem Dach, und nicht irgendeine Agentur, die man austauschen kann.
Du hast vorhin von Unternehmensberatung gesprochen und dass ihr eben auch gewisse Schnittstellenübergabepunkte habt. Glaubst du, auch das wird ja in der Branche diskutiert, dass Unternehmensberatungen mehr und mehr Konkurrenz werden und sich sozusagen diese Kreationskompetenz auch hinzukaufen, addieren, ausbauen?
Also ich kann es nur für meinen Bereich sagen, in der klassischen Kommunikation bin ich nicht so kompetent. Wir sind halt, wie gesagt, in der Schnittstelle Touchpoints, Marke, das ist unsere Kompetenz. Da haben wir seit Gründung eigentlich immer mit Unternehmensberatung zu tun. Und wir konkurrieren da auch zunehmend natürlich mit Unternehmensberatung. Das hat auch dazu geführt, dass wir eben einen eigenen Strategiebereich eben auch aufgebaut haben und auch weiter ausbauen und versuchen zu etablieren, um da eben die Schnittmenge, die vielleicht aktuell noch kleiner ist, eben auch größer zu machen und natürlich auch andere Tagessätze zu realisieren. Eben nicht aus dem Kommunikationsmarkt kommend, sondern eher aus dem Beratungsmarkt kommend, weil wir eben auch sehen, auf welchem dünnen Eis die Unternehmensberatungen teilweise rumlaufen, wo wir eben auch viel mehr Kompetenz und
du meinst fachlich vor allem.
Ja, ja, auch fachlich. Fachlich, ja. Wo wir wirklich auch mehr anzubieten haben, viel schneller auch in der Umsetzung, in der Visualisierung, in der Konkretisierung sind, also eher aus diesen softwaregetriebenen, agilen Arbeitsweisen kommen natürlich von Herz und Seele auch Designer sind und auch am Ende eine echte Lösung in der Hand haben wollen. Das Geschäftsmodell von Unternehmensberatung funktioniert ja ein bisschen anders. So, von daher sehen wir uns da viel stärker in der Schnittstelle zur Unternehmensberatung, im Wettbewerb zur Unternehmensberatung, eben frühzeitig in diese Repositionierungsprozesse eingreifen und eben mit unserer Vorstellungskraft und unserer Beratungskompetenz denen das Business da so ein bisschen madig machen.
Mhm. Ja, finde ich einen guten Weg. Sehr spannend. Sagen wir nochmal mit Blick auf, ich hätte fast gesagt, eure Agentur, darf ich ja jetzt nicht mehr sagen, euer House of Design and Transformation, Mutabor. Ihr habt ja den Namen sozusagen gewählt und damit ja gleichzeitig auch ein Statement für eure eigene Verwandlungsfähigkeit gesetzt. Und du hast ja eben auch gesagt, nur seit ungefähr 5 Jahren entwickelt ihr das auch sehr viel strategischer, als ihr das vielleicht früher auch intuitiv irgendwie richtig gemacht habt. Wie stellt man denn eine Organisation für den stetigen Wandel auf? Weil ich hatte ja vorhin auch gesagt, Mitarbeiter lieben ja jetzt nicht unbedingt andauernde Veränderungen und dieser permanente Beta-Status, der kann ja auch sehr, sehr anstrengend sein. Wie habt ihr das bei euch, also habt ihr das als festes Prinzip etabliert und ist jeder neue Mutaborianer weiß er, wenn er kommt, genau so sieht's aus, darauf habe ich mich eingelassen, der stetige Wandel ist meins?
Also da gibt es natürlich so zwei Kommunikationskulturen in unserem Hause. Wenn wir wieder verändern, dann wird halt unsere Marke dann eben auch oft in den Mund der Mitarbeiter genommen im Sinne dieser Veränderung. Ja, ist ja unser Markenname, jetzt geht's halt wieder in die andere Richtung. Aber so meinen wir es natürlich gar nicht, sondern unsere Kultur ist eher, dass wir ein sehr, sehr breites Management-Board haben mit ganz unterschiedlichen Expertisen und eher geführt sind wie so eine Art intelligenter Schwarm. Also ich verstehe mich jetzt nicht als Chef, der sagt, da geht's lang, sondern ich verstehe mich eher als wirklich, wie sagt man so schön, der Chef als letzte Instanz und nicht als derjenige, der auch die Impulse setzt, sondern wir diskutieren sehr viel in diesem Schwarm Richtung und da, wo die Mehrheit ist, geht's eigentlich hin. Und wenn wir merken, uns fehlt da eine Kompetenz, dann holen wir halt die Kompetenz dazu und versuchen eben so auch Geschäftsfelder zu entwickeln, neue Kompetenzen beim Kunden zu platzieren. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr lebendiger Organismus, der viel über Entwicklung diskutiert und sich eben diesen Entwicklungen auch stellt und sich auch dann in die Entwicklung von Geschäft in diesen neuen Bereichen begibt. Also so sind wir eigentlich in unserer Kultur.
So ein festes Austauschformat im Management Board, wo ihr euch immer wieder auch diese Gelegenheit schafft, über Trends, Entwicklung, Innovation zu diskutieren, weil meistens, das ist ja der große Fehler, glaube ich, den man häufig macht, dass man sagt, irgendwie im Schlamm des Tagesgeschäfts erstickend hat man gar keine Chance, der eigenen strategischen Entwicklung zu beschäftigen.
Nee, das machen wir. Wir machen wirklich auch Management Offsites, auch ganz stark getrieben von unserer Strategiechefin, der Marli Janssen, die uns da auch immer wieder diszipliniert und dazwischen haut sozusagen und sagt, sorry, aber diese Diskussion sollten wir jetzt mal an anderer Stelle führen. Und dann nehmen wir uns auch die Zeit und schließen uns ein kritisieren uns auch mal gegenseitig ganz offen. Also wir haben da mittlerweile eine ganz gute Kultur und ein ganz gutes Format entwickelt, wo wir uns das Visier einstellen und auch die Karten legen. Wir sind auch an der Stelle sehr diszipliniert und versuchen das auch festzuhalten. Also wir überführen das eben auch in Dokumente, in Präsentationen, die wir uns auch regelmäßig gemeinsam anschauen und sagen, stimmt dieser Kurs eigentlich noch? Also erreichen wir unsere Ziele? Sind wir da auf dem Pfad unterwegs, den wir uns gemeinsam abgesteckt haben? Oder weichen wir ab? Und wenn ja, warum eigentlich? Das schauen wir uns schon regelmäßig an. Aktuell ist natürlich sicherlich eine Ausnahmesituation. Die Formate haben wir ja nicht ausgesetzt, sondern im Gegenteil. Wir machen es eigentlich so, dass wir aktuell jeden Tag eine halbe Stunde Managementrunde machen und uns gegenseitig updaten, auch um den Zusammenhalt natürlich irgendwie sozusagen zu spüren, aber natürlich auch um die entsprechenden Entwicklungen auch wahrzunehmen, aufzunehmen und auch schnell sozusagen drauf zu sein, sowohl in der Kommunikation nach außen wie auch natürlich in den konkreten Lösungen, die wir dann unseren Kunden anbieten.
Habt ihr denn auch so eine Art Bottom-up Transformationsimpuls? Also ne, das eine ist ja zu sagen, aus dem Management heraus irgendwie strategische Fluglinie irgendwie festzusetzen und das andere Prinzip, es passt ja auch zum Megatrend, Individualisierung und so weiter, ne, Partizipation der Leute aufgreifen, irgendwie guter Ideen, funktioniert das dann eben auch übers Management, dass man sagt, im Austausch mit Kollege X ist folgendes Thema aufgekommen oder wie geht ihr damit?
Wir haben feste Formate, zweimal wöchentlich. Und zwar ist es so, dass bei uns jede Woche damit startet, dass wir uns montagmorgens, dafür haben wir auch einen extra Raum, in einer Art Auditorium treffen.
Übrigens ein sehr schöner Raum,
Wo wir uns sozusagen einmal updaten, also wo ich ein grundsätzliches Update zu den wesentlichen Entwicklungen gebe, einmal wöchentlich, sei es Personal, sei es Presse, was ist gelaufen, sei es Neugeschäftsanfragen, andere Entwicklungen, die wir sozusagen, wo wir ein Update geben, wo wir natürlich auch regelmäßig unsere Strategiepräsen einbringen und auflegen und sagen, hier läuft was nicht oder das haut so nicht hin oder das funktioniert gerade sehr gut. Und diese Veranstaltung endet immer damit, dass immer so ungefähr eine halbe Stunde, dass ein Mitarbeiter einen Impulsvortrag macht, so 10 bis 15 Minuten. Und da findet natürlich genau das statt. Also da nehmen wir die Megatrends auf Das wird auch sozusagen vorausgewählt von unserer Strategiechefin, die ist sozusagen Head of Megatrends, wenn man so will, und checkt eben auch, ob die Impulspräsentationen dann auf diese Konten sozusagen einzahlen. So, dann legt halt ein Mitarbeiter irgendein Projekt auf, das er besonders toll findet, und dann kriegen alle schon mit, dass das in irgendeiner Art und Weise natürlich mit den großen Entwicklungen sozusagen verzahnt ist. Und das zweite Format, das wir haben, nennt sich Know-how-Transfer. Damit endet unsere Woche immer. Also wir machen immer Freitag nachmittags diesen Know-how-Transfer, und das sind wechselnde Themen. Das sind Projekt-Insights. Also wenn einfach mal ein großes Projekt abgeschlossen wurde, wird das auch mal der großen Gruppe vorgestellt. So im Sinne von, schaut mal, was wir gemacht haben. Guckt mal, welches Wissen wir da aufgebaut haben oder wie wir eine bestimmte Aufgabenstellung gelöst haben. Oder aber auch Externe kommen ins Haus und erzählen über ihre Themen, über ihre Kompetenzen. Das können Partner sein, also neudeutsch würde man sagen Lieferanten. Ich hasse dieses Wort auch, also Partner mit entsprechender Expertise. Oder aber auch Kunden oder potenzielle Kunden oder einfach Branchenvertreter, zu denen wir einen guten Draht haben, die einfach so Insights geben, wie sie ihren Markt bewegen. Und damit, mit diesen beiden Leitplanken, klammern wir die Woche und haben eigentlich das Gefühl, dass wir dadurch eben auch diese gemeinsame Wissenskultur auch sehr, sehr gut etabliert haben und auch leben.
Stimmt, ist ja ein weiterer wichtiger Megatrend, ne? Das ganze Thema. Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie er offiziell heißt, aber Wissenskultur.
Der heißt Wissenskultur tatsächlich. Also beim Zukunftsinstitut heißt der Wissenskultur. Dieses Thema permanent an sich arbeiten, lernen und eben auch andere Wissensformate. Ne, das sind wir beim Thema Schule. Das spielt da natürlich eine riesengroße Rolle. Und ist für uns Agenturen ja
elementar.
Nicht mehr wegzubringen, ja. Elementar.
Absolut. Was ich ganz spannend fand, der Oliver Klein hat letztens auch in einer Folge gesagt, dass es eigentlich interessant ist, dass Agenturen so schlecht sind in der eigenen Markenführung. Ne? Sie beschäftigen sich eigentlich den ganzen Tag mit Kommunikation für die Marken ihrer Kunden, aber bei der eigenen Positionierung, beim eigenen Herausarbeiten von USPs tun sich irgendwie viele Beteiligte schwer, ne? Weil sie dann irgendwie alle sagen, ja, wir sind irgendwie alle holistisch im Denken, und am Ende läuft es doch irgendwie wieder auf 360 Grad hinaus. Warum glaubst du so als, ich sag mal, als Markenprofi, Markenstratege auch von Mutabor-Seite, dass sich die Player in unserer Branche mit der eigenen Marke so schwer tun?
Also ich kann es nur von uns selber sagen, wir tun uns da gar nicht schwer, sondern wir investieren da sehr viel Zeit rein. Da ist mein Partner auch, also unsere Buchhaltung scherzt immer, okay, alle zwei Jahre ein neues Corporate Design, so made by Mutabor für Mutabor, weil wir sozusagen unsere Marke wieder nachgeschärft haben. Jetzt gerade vor 4 Wochen hatten wir auch Website Refresh, haben da nochmal, also wir sind da sehr, sehr hinterher bei uns selber. Warum Kollegen das nicht tun, das kann ich nicht beurteilen. Ich vermute einfach, das ist so dieser Spruch, den ja auch Köche sagen, ne? Man selber isst dann eine Bratwurst, obwohl man Spitzenkoch ist. Also das ist so, vielleicht hat man dann einfach am Ende auch nicht die Kraft oder Muße, das bei sich selber zu tun. Wir haben das sehr wohl. Und ich glaube, wir haben auch eine sehr klare Marke da kreiert für den deutschen Agenturmarkt. Wir haben auch als Studierende damals schon gesagt, auf keinen Fall unsere Nachnamen. Also wir hatten schon früh die Vision, eher so wie Pentagramm, also eine Marke, die vielleicht auch 100 Jahre übersteht. Ne? Also dass man einfach sagt, wir wollen eine Marke, die wirklich für tolle Designlösungen in Deutschland steht. Das war von Anfang an unsere Vision. Und da wissen wir beide auch, dass man da halt permanent dran arbeiten muss, sonst funktioniert es nicht. Also ich weiß nicht, warum die Kollegen das nicht tun.
Ich glaube auch, dass es eine Bereitschaft zu dieser investierten Zeit braucht, ne? Dass man eben nicht immer sagt, ich wende Zeit auf und die hat direkt einen Impact auf ein Budget oder einen Kundenetat oder ähnliches, sondern zu sagen, und wir haben das auch bei uns gemacht, und bei uns gibt's einen festen Job, auf den können die Leute buchen, der heißt sozusagen auch eigene Markenweiterentwicklung, ne? Und ich glaube, das muss man auch in Richtung Mitarbeiter wertschätzen, dass man nicht sagt, wenn ihr euch damit beschäftigt, ist es jetzt nicht auf dem Kunden buchbar oder so, ja, sondern man muss wirklich sagen, es ist ein echter Wertbeitrag. Dann ist auch die Überzeugung der Leute eine andere, weil die denken dann auch nicht, naja, jetzt eigentlich würde ich aber lieber was für einen Kunden machen, sondern man sagt, hey, unsere Marke ist eigentlich genauso wichtig wie die Marken, für die wir arbeiten, weil das untrennbar ist. Also ich glaube, die Bereitschaft zu dieser Investition und das Statement auch in die Richtung ist da.
Wir sehen da halt einen riesen Vorteil auch im Business, die Marke auch zu lösen von bestimmten Personen. Also ich weiß, als wir ein deutlich kleineres Unternehmen waren, da war es natürlich so, im Einkauf oder auf Top-Management-Ebene so, wo ist denn der Herr Plass? Mhm. Also, oder wo ist denn der Herr Paravicini? So, wir zahlen hier doch entsprechende Tagessätze, wo sind denn die Top-Leute? Ja, so. Und das haben wir wirklich geschafft, dass wir das eigentlich gar nicht mehr haben, sondern das ist voll gelernt bei unseren Kunden, dass man bei uns Expertise bekommt. Und die Expertise ist über das Profil sozusagen definiert. Und also ein Mutabor Brand Strategist ist ein Mutabor Brand Strategist. Der hat natürlich auch einen Vornamen und Nachnamen, aber der hat vor allen Dingen das Know-how. Und das wird halt von unseren Kunden voll akzeptiert. Und das verbinden wir halt mit dem Thema Markenführung bei Dienstleistern oder in diesem Markt, in dem wir uns bewegen. Letztendlich ist es ja das, was dann vielleicht auch so tolle Mitarbeiter zu anderen Agenturen führt. Ne? Wir haben ja auch sehr, sehr gutes Feedback auf unsere, hatten wir gerade kurz im Intro drüber gesprochen, auf die Qualität, in der wir ausbilden oder was die Leute auch gerade über unsere interdisziplinäre Kultur eben auch mitbekommen. Ist natürlich auf der anderen Seite ein Riesenproblem für uns. Also auf uns, wir sind mittlerweile halt in einem Personalmarkt, wo wir eben im Wettbewerb zu Unternehmen stehen und nicht mehr im Wettbewerb zu Agenturen. Das hat sich also total gewandelt. Also ich sage immer, ein Mitarbeiter, der unsere Agentur verlässt und zu einer anderen Agentur geht, der hat es eigentlich nicht verstanden. Auf der anderen Seite hilft uns das natürlich sehr, im Daily Business zu sagen, wenn wir eine bestimmte Fachlichkeit anbieten, dann kann diese Fachlichkeit das auch, was wir da sozusagen behaupten. Und das ist ein bisschen gelöst von dem Namen und von der Person selber.
Du hast ja eben auch so die Beziehung zum Kunden angesprochen. Was ich ganz spannend finde, das habe ich nämlich auf eurer frisch gelaunchten Website natürlich gefunden, ist diese Idee der Next-Level-Vereinbarung, die ihr zu Beginn eines Projekts mit den Kunden trefft. Magst du das mal ganz kurz erklären? Das fand ich super spannend.
Ja, also ein Kunde muss ja immer, das führt auch zu unserer Marke. Also wenn ich sage, ich möge verwandelt werden, das ist, was die wortwörtliche Übersetzung von Mutabor ins Deutsche ist, dann muss ich einmal sagen, wo will ich mich denn eigentlich hin verwandeln? So. Und wenn ich das irgendwo nicht hinterlegt habe mit einer geschäftlichen Absicht oder einer Unternehmensentwicklung, dann ist es halt nur Dekoration. Und das ist nicht das, was wir tun. Also deswegen sagen wir, in dem Moment, wo ein Kunde einen Relaunch oder ein großes Projekt anstößt, machen wir eigentlich im Vorfeld so eine Art Zielvereinbarung. Also was ist denn das Level, das du erreichen willst? Wie willst du das denn nachher messen? Oder mit wem willst du dich da eigentlich messen? Also das ist etwas, was mal ein Vorstand eines langjährigen Kunden bei uns eigentlich etabliert hat. Der hat gesagt, also ich möchte mich gerne aufs nächste Level entwickeln. Also aktuell sind wir irgendwie in diesem Moosepot da unterwegs, in diesem Markt, und wir wollen gerne aufs nächste Level. Und dieses Level sieht für mich so und so aus. Und da konnten wir einfach unglaublich gut mit arbeiten. Und dann haben wir das einfach übernommen für all unsere Projekte und versuchen eben gerade bei großen Relaunch-Projekten oder langjährigen Engagements eben auch zu sagen, okay, jetzt gehen wir diesen Weg gemeinsam, wo wollen wir da hinten rauskommen? Und das ist einfach eine super Zielstellung für das, was dann eben im Operativen greift, also für die Strategie, für die Inhaltlichkeit, die man besetzen möchte. Und wenn man das stehen hat, dann ist es natürlich auch sehr viel leichter, eben in die Design Solution oder die Kommunikations Solution oder was auch immer irgendwie zu gehen. So, und das ist, das kommt bei unseren Kunden sehr, sehr gut an. Und wird gerade eben auf C-Level halt auch total verstanden. So, ah ja, genau, wir wollen da ja irgendwo anders hin. Lass uns mal aufschreiben, was das eigentlich genau sein soll.
Ja, und es dokumentiert ja auch euren Wertbeitrag, ne? Also genau das, was ja Unternehmensberater heute auch schon sehr richtig machen, ne? Zu sagen, wo wollen wir hin? Was ist eigentlich, ich sag mal, auch wirtschaftliches und unternehmerisches Ergebnis dieser Aktion und nicht nur, was wollen wir in der Kommunikation damit erreichen? Ne? Also ihr dokumentiert darüber ja auch den Business Impact ganz stark.
Absolut, absolut. Also da sind wir auch gerade bei langjährigen Kundenengagements, das ist immer sehr schwer, gerade mit dem Thema Branding und Messbarkeit, Da gibt es natürlich Rankings. Wir haben selber auch mal versucht, so ein Ranking zu etablieren. Aber gerade bei langjährigen Partnerschaften merkt man das eben schon, was man da doch für ein Momentum hat und wie das auch ein Unternehmen verändert und auch die Marktposition von Unternehmen eben positiv beeinflusst. Und deswegen sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir eigentlich sehr, also das ist immer 90% unserer Kunden sind eigentlich Kunden, für die wir schon sehr, 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 sehr lange arbeiten, die eben auch wissen, was wir da fachlich tun. Oder eben Branchenkunden, die sagen, oh, mit dieser Agentur wollen wir auch mal zusammenarbeiten, weil die haben unseren Branchenmitbewerber extrem gut begleitet und dann kommen die eben entsprechend auf uns.
Sag mal, aus dieser Next-Level-Vereinbarungsidee vielleicht mal kurz zu der Frage, glaubst du, dass sich die Vergütung in unserer Branche in Zukunft verändern wird? Weil ich sag mal, viele Jahre, Jahrzehnte galt ja das Prinzip Zeit gegen Geld. Ne? Ich verkaufe Köpfe, die gewisse Stunden arbeiten, dann mache ich ein Reporting und sage, möglichst viele Stunden heißt möglichst viel Budget. Ist das was, was zukunftsfähig ist? Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass man auch da eher in so eine Art wertorientierte Vergütung reinwächst?
Also im Designbereich ist diese Kultur, die war vor 20 Jahren ja noch da. Da gab es noch sowas wie Nutzungsrechte oder andere Geschäftsmodelle. Die sind ja eigentlich komplett abgeräumt worden, vor allen Dingen durch die Konzerne und die damit zusammenhängenden Einkaufsprozesse. Wir sind eigentlich eine reine Projektagentur seit Gründung. Also wir haben immer, wir stecken eigentlich sozusagen zwei Fahnen auf und sagen von hier bis dahin. Und das ist das Ziel. Und dann versuchen wir eben so ein Projekt gesamtheitlich zu fassen, zu kalkulieren. Wir sind eher weniger in dem Business, Tagessätze zu verkaufen, sondern wir verkaufen eigentlich Projekte, also holistische Lösungen. Und dann haben wir entweder zu viel Stunden weggefressen oder haben da sehr effektiv gearbeitet. Das zeigt uns dann unser Projektcontrolling. Von daher sind wir weniger in dieser Kultur der Tagessätze, auch wenn das natürlich für die Grundlagenkalkulation oder auch für unser Controlling natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wir versuchen eher in Projekten zu denken und natürlich jetzt auch gerade getrieben vom Thema Digitalisierung auch in neuen Geschäftsmodellen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Riesenthema für den breiten Markt der Kommunikationsagenturen ist. Ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr lange klassisch die Verkaufe von Manpower sehen.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. It's a long way. Sag ja, mal, was mich noch interessiert, als House of Design and Transformation seid ihr ja auch, du hast es gesagt, so aus der Softwarewelt kommen, so ein bisschen die Schnittstellenfähigkeit, nur mit anderen Partnern, mit dem Kunden kollaborativ zusammenzuarbeiten. Welche Rolle spielt bei euch dabei das Thema, ich sag jetzt mal, Co-Thinking und Co-Creation? Findet das statt? Also habt ihr sozusagen auch gemeinsame Teams mit dem Kunden, in denen Dinge erarbeitet werden? Oder ist es wirklich so, dass der Kunde sagt, das ist mein Thema und ihr sagt, vielen Dank, wir entwickeln euch die Lösung?
Also wir kennen alle Formen der Zusammenarbeit und sind da total offen. Und gerade jetzt im letzten Jahr, es ging ja auch durch die Medien, das Powerhouse von Volkswagen, wo halt viele Agenturen auch an einer großen Lösung gearbeitet haben. Das kennen wir auch von anderen Projekten, gerade im Digitalbereich ist natürlich, sind andere Arbeitsweisen sehr viel stärker verzahnteres Arbeiten. Unsere Strategen sitzen auch beim Kunden, um da sozusagen mitzuarbeiten. Also wir kennen da alle Formen der Zusammenarbeit. Wir sagen immer nur, der Kunde muss vorher klären, was er genau will. Also Kompetenzen doppelt einzukaufen, dreifach einzukaufen, ist halt nicht sinnvoll. So, und dann gibt's halt in der Regel eben auch den Kampf um die Futtertröge. Das ist nicht effektiv. An der Stelle versuchen wir dann, das auch im Vorfeld zu klären und eben solche Doppelungen zu vermeiden oder stehen dann auch nicht zur Verfügung. Aber in dem Moment, wo eben die Rollen geklärt sind, die Kompetenzen geklärt sind, haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit teilweise selbstähnlichen Agenturen auch gemeinsam auf Projekten zu arbeiten. Ist für uns überhaupt kein Problem.
Okay. Und sag mal wir haben jetzt fast 50 Minuten gesprochen. Super, super spannend. Ja, krass, oder? Geht schnell. Ja. Super spannender Austausch. Zum Schluss hätte ich noch die Frage, wenn du dir von den CMOs was wünschen dürftest für die Zukunft, was wäre das?
Das ist natürlich jetzt eine richtig gute Frage. In der Regel, also ich adressiere da gar nicht so sehr die CMOs, sondern für mich ist es ja immer eine, auch auf Kundenseite, eine Gruppe von Verantwortlichen, die mit uns zusammenarbeiten. Also ich wünsche mir eigentlich das, was ich mir auch für mein eigenes Unternehmen wünsche, ne? Eine offene Kommunikationskultur, Klärung der Aufgaben, Klärung der Ziele und natürlich gute Budgets, ne? Also dieses, was wir jetzt natürlich ganz viel auch wieder spüren, ich bin da ein bisschen relaxter, ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht, weil ich eben diese zwei Krisen schon hinter mir habe, ist natürlich erstmal jetzt so, alle Projekte werden storniert, dann werden sie wieder angefahren, dann werden sie wieder storniert. Also dieses Stottern, diese Unsicherheit, obwohl man eigentlich weiß, dass es spätestens in 3 Monaten oder vielleicht dann auch in einem Jahr plus 3 Monaten weitergeht, das hilft halt alles nicht. Ich glaube, alle Unternehmen und CMOs sind gut beraten und wir haben da auch einige davon in unseren Kundenreihen, einfach ihre Programme auch durchzuziehen, vielleicht natürlich ein bisschen zu schauen, wo entwickeln sich die Kosten hin, das partnerschaftlich zu machen und dann kommen wir da alle auch sauber aus der Krise wieder raus. Also einfach mehr Ruhe und mehr Kommunikation und nicht dieses Full Stop und der Praktikant ruft an und sagt, es geht jetzt gerade nicht. Also das haben
genau,
wir,
alle
das erleben wir
ab
natürlich
und,
auch.
Jeder sagt, hier passiert jetzt gerade in den nächsten Monaten nichts. Ja,
ja, das ist ja
super, super wichtiges und richtig gutes Statement. Überhaupt, Johannes, deine Sicht finde ich unglaublich spannend. Auch da spricht ja irgendwie viel Selbstbewusstsein auch raus oder auch irgendwie der Appell zu mehr Selbstbewusstsein und zu dem Bewusstsein, welchen Wertbeitrag man leistet und dass es auch wert ist, dafür gut honoriert zu werden und eben auch den Anspruch zu haben, den Kunden wirklich zu beraten. Ich finde, das ist sehr, sehr gut zum Ausdruck gekommen und ist irgendwie eine tolle Inspiration für unsere Branche. Ich danke dir sehr für deine Perspektive auf What's Next Agencies.
Ich danke sehr, sehr für das Interesse. Es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, in dem Kreis der Honoren Gäste, die du da ausgewählt hast, jetzt auch Teil dieser Reihung zu sein. Vielen Dank. Es war mir eine große Ehre.
Sehr, sehr gerne, Johannes.